Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen am Freitag. Und deswegen heute mit Dave.
Hello.
Das klang schon fast wie so eine gescriptete Anmoderation, ey. Total erbärmlich. Aber nein, nichts gescriptet wie eh und je, da sind wir noch nicht.
Nee, wenn es an mir geht, wird das auch nie passieren.
Meinst
du? Ich bin ja so eine Hass... Also Natalie guckt ja, sie denkt... Nee, das klingt scheiße. Sie denkt, das ist alles wahr.
Zum Einstieg, ja, wie beim Wrestling. War die Frau gedisst.
Wie beim Wrestling. Alles, was im TV so läuft, ist auch real so passiert.
Mhm.
Ich habe ihr dann versucht, mal den Zahn zu ziehen und gesagt, das ist doch alles, ja, scripted reality. Weiß doch jeder. Ja?
Ach, es geht um scripted reality.
Genau, Von daher habe ich, glaube ich, wenn ich das Wort Skript höre, schon so eine innere Aversion.
Ja, aber jetzt gerade so, nicht unbedingt das, was wir machen, aber so ein bisschen die Kurzformen davon gibt es ja auf Social Media jede Menge, ne? Wo Leute halt in sehr komprimierter Form über Filme sprechen und erzählen, was daran so toll oder so crazy ist. Und das ist natürlich in der Regel gescriptet.
Ja, ich meine, natürlich
sonst stotterst du dich da durch und das ist ja auch scheiße.
Ich habe ja auch Notizen mitgebracht, das kann man ja auch interpretieren als ein Skript. Ja,
siehst du?
Wäre schlimm, wenn mein Gehirn mit 46 Jahren noch so fit wäre, dass ich alles aus dem Gedächtnis heraus runterrattern
könnte. Das wäre nochmal eine andere Vorbereitung, wenn wir hier alle Fakten auswendig lernen müssten.
Genau.
Ja. Wow.
Nein, der Film ging 89 Minuten. Nein, er ging 90. Ich weiß es nicht mehr.
Ja. Siehste, und nichts darf nachgeguckt werden. Ja, das wäre nochmal ein anderes Format. Es ist vielleicht zwischendurch ganz gut, dass man gewisse Dinge auch googeln darf.
Ja.
Trotzdem haben wir wie immer nie den Anspruch, nur Wahrheiten zu erzählen. Ne? Das ist das gefährliche Halbwissen. Das ist immer noch Teil des Programms.
Ich würde es ja Guest zutrauen, dass er eigentlich auch alles zu einem Film, den er mitbringt.
Auswendig, weiß?
In der Regel schon, ja. So wirkt es jedenfalls oft. Er guckt zwar auf seine Notizen, aber ich glaube, die braucht er gar nicht.
Mensch.
Ich glaube, der tut nur so, als wenn er die braucht.
Guck mal. Gern mal die Frau gedisst und Guess gelobt. Das, okay.
Guess, ich liebe dir. Na gut, Natalie, ich dir auch.
Viel Liebe hat er übrig. Sehr schön. Ja, Classic Dave im Haus. Das hatten wir schon ein paar Mal, oder? In der Konstellation? Ich weiß nicht, du bist ja auch so ein Statistiker.
Hatten wir auf jeden Fall schon.
Hatten wir auf jeden Fall. Aber oft?
Keine Statistik, tut mir leid.
Nee. Okay. Ich warte ja immer noch auf meine Datei, die du mir geben wolltest. Du wolltest mir, glaube ich, eine CSV erstellen.
Ach ja, scheiße.
Damit ich mal alle hier besprochenen Filme bei mir bei Letterboxd reinhauen kann.
Richtig, entschuldige bitte. Ja, Alter.
Ich wollte
sogar
dich gleich
Erik
mal
hat mich mal angehauen.
On my konfrontieren
ja,
damit.
Ja, ey, alles cool. Ich kann damit umgehen. Vor allem, weil es ja dann Erik auch mitbekommt, weil der hatte mich nämlich auch mal angehauen und meinte, hier, kann dir gerne Hilfe leisten und so weiter. Ich weiß, hab das ja auch schon mal gemacht.
Ach so, der hat das auch gemacht.
Und ich
hatte der seine Filme auch alle in der Excel-Tabelle oder wie?
Der hatte auch mal, glaube ich, eure Basis genommen für irgendwas.
Ach so, der hat das mit unseren Filmen probiert.
Genau.
Ah.
Da hat er doch mal was
gemacht. Ach ja, stimmt, für einen Bewegtbild-Banausen-Account, ja.
Ja, genau.
Mhm.
Und da meinte ich, ja, mache ich morgen. Es war nicht wirklich als spanisches Manana gemeint von mir.
Na?
Ja.
Zieh da mal die Spanier mit rein.
Und dann habe ich das aber wieder im Stress irgendwie vergessen. Erik, es tut mir leid. Ja, auch dich liebe ich. Und danke fürs Angebot. Ich werde wahrscheinlich dann demnächst mal darauf zurückkommen, jetzt nachdem die ganze Öffentlichkeit weiß, dass ich Lee was schulde.
Ja, ich habe da auch nicht weiter nachgebohrt. Also deswegen ist jetzt bei mir auch nicht ganz oben auf der Agenda. Und weil wir ja beide so schwer busy sind, haben wir heute ein relativ schmales Episodchen. Mhm. Also zumindest mal gemessen am Line-Up. Mal gucken, wie lange das dann dauert. Ich bin stimmlich so ein bisschen angeschlagen. Deswegen bin ich vielleicht auch froh, wenn ich nicht nur reden muss.
Ja, im Notfall schiebst du deinen Laptop in meine Sichtrichtung, dann lese ich vor.
Liest du vor, was ich mir hier notiert habe. Ja, das ist mitunter recht kryptisch. Weiß ich nicht, ob du dann immer genau wüsstest, was ich damit gemeint habe.
Brech aus Njöf.
Ja, aber ich habe mir ja gezielt ein Projekt ausgesucht, von dem ich weiß, dass du es auch gesehen hast.
Ja. Hast du das schon angekündigt?
Weißt du schon, von einem Teil zumindest, was da kommt.
Jo. Ich bin mal gespannt. Also, okay. ob du mein erstes Projekt, das wirst du vom Namen her zumindest kennen.
Mhm.
Vielleicht ja schon mal gesehen. Ja.
Okay, aber ist was älter?
Aus dem Jahr 2020. Da war der ja schon aktiv.
Ist ja quasi neu.
Ja, das andere ist noch neuer.
Huh. Oh, okay.
Ja.
Ja, meine Kann beiden Sachen sind nur neu.
Okay, top.
Also richtig neu.
Ja.
Ja, aber ich habe das jetzt mal genutzt, um hier auch ein paar Dinge unterzubringen, die sonst so ein bisschen unter den Tisch fallen, weil wir dann doch eben immer viele Auftragsfilme und Co. haben und davon gibt's halt heute nichts. Also Supportende gehen diesbezüglich leer aus heute.
Ja.
Aber das muss ja nichts heißen.
Ja, ich habe das hier, das erste Projekt, auch ein bisschen aufgehoben für die Aufnahme mit dir.
Ach.
Ist jetzt schon 2 Monate her, dass ich es geguckt habe oder Natalie und ich geguckt haben.
Mhm.
Und ich dachte mir, ach ey, das musste bringen. Lee hatte schon mal All of Us Strangers gebracht und dachte mir, dann passt hier dieses Projekt auch mit ihm zusammen ganz gut rein.
Jetzt bin ich gespannt.
Soll ich mal starten oder was?
Ja, ja, mach.
Okay. Normal People.
Ja.
Das ist eine Miniserie aus dem Jahr 2020.
Mhm.
Irisch-UK-US-Koproduktion. Klingt erstmal ein bisschen absurd, ja, aber BBC hat produziert, ist Hulu Originals, Element Pictures hat produziert und ja, leider abgeschlossen. Ist relativ kurzweilig und hat auch nur 12 Episoden mit einer Länge von 32 Minuten. Und ich bin vor allem darauf gestoßen, weil Grüße an Angelika, eine Kollegin von mir, die hat auch einen ziemlich guten Filmgeschmack und Seriengeschmack. Ihr Homie ist auch David, auch der hat einen ziemlich coolen Filmgeschmack und so verbringen wir manchmal virtuelle Mittagspausen, ne, mit dem Austausch an Tipps und so weiter durch den Podcast. Und dadurch, dass ich ja auch keine Kiddies habe, presche ich da immer vor und ja, habe auch ziemlich viel Neueres gesehen, egal. Bei der Serie hat mich Angelika darauf hingewiesen, weil wir dann festgestellt hatten, oh, Paul Mescal, da sind wir beide ein Fan von dem Schauspieler.
Ja.
Und sie hatte eben diese Serie gesehen. Und das war eigentlich so das erste Ding von ihm. Der hatte mal in einer Serienepisode einer anderen Serie mitgespielt, ja vorher. Dann gab es einen Kurzfilm hier auch zu dieser Serie. Ich vermute, der ist einfach nur bei IMDb da vorgelistet, weil die den davor halt rausgehauen haben. Den werden die aber hier gleich im gleichen Atemzug abgedreht haben.
Mhm.
Weil neben ihm sieht man nämlich auch Daisy Edgar Jones als Marianne. Die kannte ich vorher leider nur aus dem letzten Jahr durch Twisters.
Ach echt? Okay.
Kennst du die?
Ich überlege gerade ein bisschen, guck gerade mal nach, wo die noch mitgespielt hat, wo man die noch kennen könnte. Nee, aber es sieht bei mir ähnlich aus.
Ja.
Witzig, ne? Weil irgendwie ist der Name so hängen geblieben.
Ja, Krieg der Welten, die Serie, da hat sie auch schon eine große Rolle gehabt. Die kenne ich aber nicht. Und ja, die beiden haben hier, tragen halt komplett durch die Serie, waren auch beide für einen BAFTA nominiert. Ich glaube, Pommeska hat den sogar gewonnen, wenn ich mich recht. Ja, hat gewonnen. Ja, und danach ging es ja bergauf mit seiner Karriere.
Aber hallo. Mhm.
Und war auch wieder überrascht, so viel Credits hat er ja immer noch nicht auf IMDb, aber das, was er gemacht hat, hat schon Namen. Und ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut. Ich hatte auch dann direkt nach der Serie Natalie Canty eben noch nicht All of Us Strangers reingehauen, weil eben bei diesem Kurzfilm, der produktionstechnisch vor der Serie laut IMDb entstanden ist, macht nämlich auch Andrew Scott mit.
Ja. Ach, okay.
Und ja, da klingelt natürlich umso mehr meine.
Also haben die auch Szenen Harmonie zusammen?
Die haben nur in diesem Kurzfilm halt eine Szene zusammen. Ist ganz lustig, die.
Ja, okay, Andrew aber Scott dann waren die schon mal zusammen vor der Kamera. Genau, weil genau. Ich dachte noch so, ist eigentlich ein geniales Casting, aber dann hätte man das schon mal sehen können. Okay.
Ja. Ey, total unbekannt. Haben kaum Leute gelockt. Hätte ich jetzt mich nicht auf die Serie vorbereitet, wäre auch dieser Kurzfilm leider an mir vorbeigegangen. Ist jetzt auch nicht spektakulär, ja, aber Andrew Scott spielt halt einen Beichtvater und Paul Mescal kommt halt auf den Beichtstuhl und will halt Beichte ablegen und kurz darauf kommt dann Daisy Edgar Jones auf die andere Seite und echt ein kurzes Ding, aber wenn man ja die Serie gesehen hat und vor allem All of Us Strangers gesehen hat, dann ja, ist irgendwie nett.
War er bei Fleabag nicht auch ein Pfarrer?
Habe ich nicht geguckt, leider.
Ach so, doch, weil ich glaube, das war nämlich dieses Ding, dass er der Hot Priest war.
Ah ja.
meine ich mich zu erinnern. Aber
hast du im Kopf, von wann Fleabag ungefähr ist?
Deswegen habe ich gerade gefragt, ja, weil 2020, das könnte in einer ähnlichen Zeit gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass du All of Us Strangers 9 Punkte gegeben hattest.
Ja, aber gerade wenn es um Paul Mescal geht, ist Aftersun halt nochmal der, den ich geiler finde. Mhm. Also das ist ein 10-Punkte-Film.
Oh wow, ja cool.
Ja, Alter.
Der ist schon echt ein krasser Typ.
Also klar zieht dir das Ende die Schuhe aus, aber es ist halt auch davor. Ich finde es ziemlich genial.
Also ich will hier doppelt Werbung machen, ja. Neben der Serie. Und warum komme ich gleich dazu? Will ich auch nochmal Werbung für All of Us Strangers machen. Den hatte ich damals im Kino gesehen und war echt hin und weg. Mhm. So von der Story, vom Schauspiel. Echt ein sehr rundes Ding.
Und Aftersun kennst du aber auch?
Ja, den hatte ich ja dann auch geguckt in Vorbereitung auf die Oscars, ach, weil er ja nominiert war. Und
ja, und jetzt spielt er ja Ringo Starr, ne? Nee, Quatsch. Nicht Ringo Starr. Ringo Starr ist Barry Keoghan. Welchen von den Beatles spielt er nochmal?
Ich weiß es nicht.
Paul McCartney.
Ja, passt ja vom Aussehen.
Ja, ja, genau. Irgendwie. Das ist eh auch so krass, geil, was sie da für ein Line-Up haben, Alter. Und dann gibt es da vier Filme, ne? Also, ja gut, aber für so eine Band muss das große aufziehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn sie dann noch Briten natürlich dafür ranholen, umso passender.
Ja, ja, vor allem erstaunlich, also echt so Besetzung, wo ich dachte, okay, krass, voll geil mitgedacht. Weil also Barry Keoghan als Ringo Starr finde ich schon auch irgendwo ganz geil. Und ich glaube, wie heißt der? Harris Dickinson?
Ja, den mag ich ja auch.
Der
total
ist super und der ist den haben sie für John Lennon gecastet.
Ach geil, ja. Auch cool. Ja,
jetzt fällt mir der vierte nicht ein. Tja.
Ja, ich plapper mal ein bisschen was zur Serie. Dann
kannst ja genau, sorry. Nee, erzähl mal.
Ja, alles gut.
Normal People, das ist mir auch schon mal irgendwie, habe ich schon mal mitbekommen, dass das gibt, aber das hat mich inhaltlich irgendwie nicht angemacht.
Mhm. Jetzt bin ich ja, ey, auf dem Blatt Papier, ja. Wirkt es vielleicht auch erstmal ein bisschen abschreckend, weil das hier im Vordergrund steht eben diese Liebesgeschichte zwischen Connell und Marianne, also eben von besagten Paul Mescal und Daisy Edgar Jones gespielt. Und ja, das ist erstmal auch so erzählt, wie man es auch aus anderen Geschichten irgendwie halt kennt. Sie ist halt eine krasse Außenseiterin an der Schule, wird nicht beachtet oder halt auch teilweise gemobbt. Und er hat es halt geschafft, sich seinen Freundeskreis zu etablieren und ist eben auch sportlich aktiv und dadurch hat er eben eine gewisse Anerkennung und zieht aber ziemlich gute Noten rein, weil er sich halt für deutlich mehr interessiert als nur die reinen Schulthemen, die da auf die jungen Leute zukommen und liest halt zum Beispiel ziemlich viel. Ja, seine Mutter ist alleinerziehend. Die Mutter ist auch top. Sarah Green, also Lorraine, die kannte ich auch vom Sehen. Die ist halt nur 12 Jahre älter als Paul Mescal. Ja? Kann man abnehmen oder nicht? Für mich hat es hier jetzt funktioniert und nicht besonders wehgetan, dass sie jung aussieht und eigentlich vom Alter, vom realen Alter jetzt nicht unbedingt eigentlich seine richtige Mutter sein könnte. Also ich unterstelle mal, dass Teenie-Mütter jetzt noch nicht in diese Altersregion vorgedrungen ist.
Ja, aber ich kenne die und mag die auch sehr. Warte, die war doch eine von den Bad Sisters. Ja, genau, die Jüngste. Okay. Die Jüngste. Ja, ja. Ich finde die super.
Oh, und spielt auch wahnsinnig sympathisch. Ja. Man merkt, die haben eine ziemlich gute Verbindung zueinander. Sie ist nämlich auch die Haushälterin in dem Haus von Marianne. Ja, verdient also nicht viel Kohle. Die Mutter von Marianne ist Anwältin und hat eigentlich nie wirklich Zeit für sie und ihren etwas älteren Bruder. Der ältere Bruder kackt nämlich auch seine Schwester. Und ist ihm total peinlich, dass sie da eben so eine Außenseiterin an der Schule ist. Und die haben eigentlich natürlich den gleichen Schulweg. Aber wenn es dann darum geht, dass er eigentlich nicht zusammen mit ihr gesehen werden will, dann lässt er sie auch mal vorher im Regen aussteigen, damit er da alleine noch irgendwie weiterdüsen kann.
Okay, nett.
Ja, Mann. Später kommt es dann auch noch tatsächlich zu ein bisschen physischer Gewalt und die Mutter lässt halt alles zu, weil die ist total überfordert, ja, in der Erziehung mit den beiden, aber auch dann eben das Leben so als erfolgreiche Anwältin, als Frau da noch irgendwie als alleinerziehende Mutti unter einen Hut zu bekommen. Und da springt halt Lorraine so ein bisschen emotional ein, ja, als fast schon Ziehmutter. Mhm. Und die kriegt das natürlich auch mit, dass es da irgendwann Annäherungen zwischen Connell und Marianne gibt. Ja, versucht es halt zu fördern. Sie sagt, ist doch gut, ist doch schön, wenn ihr euch da findet und so weiter. Und im Verlauf der Serie sehen wir halt aber immer wieder On-Off-Geschichten zwischen den beiden. Ja, das schlägt dann halt irgendwie durch, dass er nicht im Zweifel zu ihr steht als Außenseiterin und sich da die Liebe eingesteht, weil ja, ihm das natürlich auch wichtig ist, dass er seine Anerkennung nicht verliert, weil er kann sie da eben auch nicht auf dieses Niveau mitziehen, wo sie dann cool genug wäre, ja, um von den anderen auch eine gewisse Anerkennung zu genießen. Aber die fühlen sich halt...
Über welchen Zeitraum wird denn das erzählt?
Über ein paar Jahre, weil wir sehen dann auch den oder begleiten die beiden in der Entscheidungsfindung College und so weiter. Mhm. Und welches College es dann wird und für welche Richtung sie sich dann entscheiden. Mhm. Und wie sie sich dann wieder über den Weg laufen und so weiter. Und das ist eigentlich ziemlich cool erzählt, wie Beziehungen halt laufen können. Das ist auch eine Coming-of-Age-Story. Mhm. Ja, und wie ich schon meinte, halt auf dem Blatt Papier, ja, nichts... Gesundheit.
Danke.
Oder Chokjascha, wie unsere Homies aus dem Wedding oder Kreuzberg sagen würden.
Ist das so, ja?
Ja. Auf dem Blatt Papier ja wirklich nichts Spektakuläres, aber so wie die beiden das spielen, boah, Alter, der ist sofort gleich, also wirklich von Anfang an der Funke irgendwie nicht nur zu mir, sondern auch zu Natalie übergesprungen. Wir haben die krass gebingewatcht. Ich glaube, wir hatten die nach 2 Tagen durch.
Okay, krass. Also lebt von der Chemie zwischen den beiden. Ja,
absolut. Man sieht halt auch echt viel nackte Szenen zwischen den beiden. Ja, also die Sexszenen sind sehr ausführlich lang.
Oh Mann, ey. Und ich will dich nicht dissen, aber es klang jetzt halt einfach nach nackten Szenen. Und ich dachte so, okay, wow, die Füße sind nackt. Shocking.
Nein, nee, okay. Komplett, komplett. Ja,
ja, okay.
Und ey, das macht aber irgendwie auch Laune, denen einfach zuzugucken, wie die sich da gefunden haben und wie das dann halt auch inszeniert wurde und wie die damit halt dann umgegangen sind. So, also sehr offen und irgendwie hatten die tatsächlich auch eine Chemie, ja, die da wunderbar funktioniert hat.
Sowas, ne?
Voll, Alter. Ja, viel wird halt im College dann erzählt und gezeigt und dann geht's noch ein bisschen um das Leben danach. Und es gibt halt immer wieder persönliche Rückschläge. Ja, bester Homie von Connell stirbt halt zwischendurch, was ihn dann so aus der Bahn wirft, dass er auch dann eine Depression bekommt. Und das wird halt alles gezeigt. Ja, also schon auch dramatisch. Mhm. Ich will aber nicht so viel weiter vorwegnehmen. Weil von mir kriegt die Serie, auch wenn ich es vielleicht nicht so spannend rüberbringen kann, die kriegt eine ganz klare Empfehlung. Mhm. Man hat was verpasst, wenn man die nicht geguckt hat.
Okay, wow. So gleich.
Mhm.
Krass.
Inszeniert wurde das Ganze von Lenny Abrahamson.
Mhm. Weiß ich sogar, wer das ist.
Weißt du sogar, wer das ist?
Ja, ja, wir hatten von dem schon ein paar Sachen.
Ja.
Der hat Room gemacht, ne?
Genau. Ja. Regisseur von Room und da auch Oscar nominiert für. Mhm. Hat hierfür auch eine BAFTA TV Award Nominierung erhalten. Und ich kannte halt noch Frank aus dem Jahr 2014.
Ja, ja.
Den hat er auch gedreht. Mhm. Und daneben hat noch Hattie McDonald Regie geführt. Die kannte ich erstmal nicht. Die hat aber auch wahnsinnig viele Sachen gemacht. Erwähnen will ich Die erste Liebe von 1996. Der hat mich auch sagenhafte 7,6 als Film auf IMDb. Mhm. Drehbuch stammt von Sally Rooney. Die hat auch das Buch geschrieben, auf dem das Ganze hier basiert. Hat dafür auch eine BAFTA TV Award Nominierung erhalten. Und Alice Burke, die hat auch Lady Macbeth geschrieben und Dead Ringers, die Serie.
Hm. Ja, fett.
Jo.
Mhm.
Also für mich, um nochmal kurz das Fazit zu ziehen, die beste Coming-of-Age-Serie, die ich kenne. Ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber wenn ich eine...
Beste? Hätte,
ja.
Okay, wow. Ja, also es klingt halt, auch wenn du sagst, das geht einem total nah und so, es klingt halt echt fies, also dramatisch und alles so. Ist das wieder diese Sorte Serie, wo du danach einfach in Tränen aufgelöst da sitzt und gar nichts mehr willst. Also weil so gute, nach gute Laune Kino klingt es nicht.
Dadurch, was die beiden sich ja zwischendurch immer wieder geben in der Beziehung. Mhm. Ja, also das ist eigentlich ein Auf und Ab.
Ja, super. Okay.
Und das, was die sich aber irgendwie geben und wie das halt rüberkommt, gibt's für mich, überwiegt halt eigentlich der positive Tenor.
Mhm.
Ja.
Ja, okay. Ja, geil. Klingt super.
Mhm. Ja, klang auch nicht nur bei den BAFTA-Nominierungen gut, hat auch 4 Emmy-Nominierungen erhalten, 2 Golden Globe-Nominierungen.
Krass.
Also die kam schon nicht
gut, dann ist es halt auch wenig überraschend, dass Herr Mescal danach eine Karriere bekommen hat, ne?
Bewertungen auf IMDb sehen auch gut aus. 8,4.
Oh, krass.
Dadurch, dass die bei Letterboxd, dass sie auch durch ist, gibt es eine Letterboxd-Bewertung. 4,4.
4,4?
Ja, Mann, Alter.
Alter. Wow. Okay.
Hm.
Ja, Metascore ist wahrscheinlich auch ordentlich hoch, ne? Aber hast du nicht nachgeguckt?
Nee.
Okay. Jetzt darf ich raten. Also, es ist wieder so ein bisschen tricky, weil ne, ich mir immer denke, wenn ich so über was spreche, dann ist das das und das.
Mhm.
Und sich davon zu distanzieren, ist manchmal echt schwierig. Ich sag trotzdem eine 10.
Jawohl.
Na, siehst du. Ja, cool. Ja,
also ich habe
ne,
so
Serien
ein Herzensprojekt mitgebracht.
Das
ich war
schön.
Einfach hin und weg. Und Natalie fand die auch genial. Die war total traurig, als die dann nach 12 Episoden halt einfach fertig erzählt wurde.
Was haben die immer für eine Episodenlänge? Also hast du erzählt, ne?
Genau, zwischen 22 und 33 Minuten.
Das ist also interessante Schnitt. Länge. Ey.
Ja, voll.
Für diese Sorte Stoff, ne? Also eher sonst so ein Comedy-Ding.
Ja.
Hm. Okay, dann, ja, apropos Comedy. Bring ich doch mal eine Comedy-Serie. Weil ich habe heute 2 Serien dabei. Und eine davon ist eine Comedy.
Mhm.
Und die wird noch weitergehen, hoffe ich mal. Zumindest steht das noch in den Sternen. Es gilt zumindest noch nicht als abgeschlossen. Damit gibt's Hoffnung. Aktuell umfasst das Ganze 6 Episoden. Immer so eine Dreiviertelstunde. Jetzt haben wir ein bisschen das Umgekehrte. Wir haben hier eine Comedy, es ist wirklich eine reine Comedy-Serie.
Mhm.
Wobei, klar, gibt's auch hier den einen oder anderen dramatischen Moment, aber die Tonalität ist ganz klar Comedy. Und das eben immer so in einer Dreiviertelstunde pro Episode. Aber dann nur 6 Episoden. 20th Century Television hat das für Hulu gemacht. Deswegen ist es hierzulande auf Disney zu sehen und heißt Chad Powers. Sagt dir das was?
Nee.
Okay.
Klingelt nicht, nee.
Weißt du, wer Eli Manning ist?
Nee.
Peyton Manning sagt wahrscheinlich eher was.
War das dieser Whistleblower?
Nee, Peyton Manning war ein Footballer. Und Eli Manning.
Wie hieß Eli Manning
auch.
Weißt du, wen ich meine? Whistleblower? Der hieß ja auch Manning.
Ach so. Du meinst das Assange?
Nee, den nicht. Egal.
Okay. So, und Eli Manning war eben auch mal Footballer. Und der hat irgendwann mal ein YouTube-Video gemacht, wo er sich Chad Powers genannt hat und so quasi undercover versucht hat, bei einem anderen Football-Team halt anzuwerben und für die so Tryouts gemacht hat. Und in die Richtung geht das. Also das große Thema ist hier Football und die Serie steigt damit ein, dass unsere Hauptfigur Russ Holiday ein Star-Quarterback ist seiner College-Mannschaft. Und im letzten finalen Spiel der Meisterschaft auf dem Weg ist, einen Touchdown zu erzielen.
Mhm.
Und unterwegs halt ziemlich eigentlich aufgrund seiner Arroganz den Ball fallen lässt und das halt kein Touchdown ist. Und so verlieren die das Ding. Und ja, Gegner ist Meister geworden und seine Karriere ist damit komplett im Eimer. Vor allem, weil er sich dann halt durch seinen Fauxpas natürlich auch eine Menge Hass von den Fans einholt, direkt noch vor Ort. Der eine ihn blöd anmacht und das halt im Streit endet und das endet damit, dass er halt so einen krebskranken Jungen im Rollstuhl irgendwie da einer auf den drauf fällt und so. Also es ist alles halt eine Shitshow. Und deswegen ist seine Karriere dann schlagartig vorbei. So, und dann gibt es einen Zeitsprung. Wir sind 8 Jahre später. Er hat jetzt halt diesen ruinierten Ruf und führt dementsprechend halt ein ziemliches Slackerleben und sucht ein bisschen nach dem Sinn und nach einem Ort, wo er wieder anknüpfen kann. Jetzt ist sein Vater ist Maskenbildner. SFX-Spezialist bei großen Hollywood-Produktionen, hat da auch schon Oscars gewonnen und so weiter und ist da halt eine große Nummer. Das soll er für den, weil er halt jetzt wieder bei seinem Vater lebt und das ist ein schwieriges Verhältnis jedenfalls, soll er jetzt für den halt so einen Koffer mit Maskenequipment und so einer Maske, die er jetzt für die eine Produktion machen musste, soll der da nach irgendwo in Georgia fahren. So als Gefallen für ihn. Soll er das da hinbringen und unterwegs kommt es dann dazu, dass er sich diese Maske aufsetzt und so auf diese Idee kommt, die ich vorhin beschrieben habe, dass er jetzt als jemand anderes zu Tryouts bei einem Footballteam geht. Deswegen dort nach wird er nach, also er denkt das Ding auch wirklich immer nur so on the fly, ne? Also okay, es ist nicht so, als würde er sich davor einen großen Masterplan machen, sondern er setzt sich halt dieses Ding auf, guckt im Spiegel kurz, dass alles sitzt und so weiter. Ist halt auch das ganze Equipment da in dem Koffer. Ne?
Erinnert mich, ich glaube erst gestern hatte ich das gelesen auf Spiegel Online mit einem Italiener, der jahrelang die Rente von seiner Oma oder Mutter abgestaubt hat. Mutter war das, glaube ich.
Und dann ist er da immer als Opa hingegangen.
Und dann musste er einmal vorsprechen, komm mit und Ausweis zeigen. Und da hat sich in die Klamotten von ihr reingezwängt.
Ach, er hat sich als Oma ausgegeben?
Genau.
Oh, wow. Okay.
Und ist halt aufgefallen, weil er sich auch dummerweise einfach nicht die dunklen Nackenhaare und an hinten und so rasiert hat, sondern ist halt wirklich original wie er.
Oh fuck, das klingt wie so ein Celentano-Film, Alter. What the fuck?
Ja, also klingt auch so ein bisschen so, dass er sich nicht viel Gedanken darüber gemacht hat.
Ja, also doch, es ist schon, also was diese Persona angeht, schon insofern, dass er sich dann halt eben, dass er feststellt, das funktioniert, die Leute erkennen mich nicht wieder. Als das dann weitergeht, denkt er schon so weit wie, ja, ich muss hier so einen Sleeve tragen, damit meine Tätowierungen, die halt markant sind, überdeckt werden und so. Ne? Damit er natürlich geht es dann im Verlauf der Serie drum, dass er halt nicht erkannt wird. Ja. Weil natürlich stellt er sich bei den Tryouts ganz gut an und so landet er jetzt eben bei so einem kleinen Team in Georgia. Die heißen Catfish. Und das ist natürlich auch insofern witzig, weil ne, Catfishing und so weiter sich als jemand anders ausgeben. Ist also alles nicht besonders ernst gemeint, deswegen ist das Team ist auch fiktiv und so, auch wenn das halt eben an
ich gerade so ein Grund heroischer Football-Team-Name, Alter.
Catfish, ja, ja, voll. Das ist halt auch das Maskottchen, ist dann auch so seine Bezugsperson in dem Team, der Einzige, der auch Bescheid weiß, dass er eigentlich jemand anders ist und so. Und das ist aber so ein schwuler Junge, der in diesem, die haben halt so einen Wels, ne? Also so ein Fisch als Maskottchen und er macht halt so die Tanzmoves in diesem riesen Maskottchen. Und das ist dann so seine Bezugsperson und der hat tatsächlich dann ein bisschen Erfahrung mit dem Maskengedöns so und der hilft ihm dann immer mit Make-up und so, weil das hat natürlich einen Arsch voll Probleme zur Folge, ne? So, der darf nicht nass werden, dann muss er halt irgendwie eine Erklärung finden, warum er jetzt nicht mit duschen geht nach dem Spiel und so. Und er hat sich dann halt auch eine andere Stimme zugelegt und Chad Powers ist halt einfach super stumpf und ein bisschen dümmlich und deswegen spricht er halt auch entsprechend so. Es geht in so eine Waterboy-Richtung.
Ja, die Richtung ist immer, glaube ich, und etwas einfacher, als wenn du es dir andersrum aussuchst.
Ja,
du bist ein bisschen dümmlicher und versuchst, dich schlauer zu stellen.
Und das hat halt dann, das sorgt hier für echt viele lustige Momente, weil er sich halt einfach dann in so Presseinterviews und so antwortet, der halt die dümmsten Sachen und alle immer so... Alter, was ist denn mit ihm kaputt? Und vor allem, weil es natürlich auch ein ausschlaggebendes Ding ist, dass niemand was über seine Vergangenheit weiß. Ne? Die sagen so, hey, wie kommt es, dass du so gut Football spielst? Du musst doch irgendwo davor gespielt haben und so. Weil du existierst einfach nicht. So im Internet, niemand findet was über dich. Ja, aber eben, es entsteht halt vieles so aus der Hüfte recht spontan. Wie eben auch der Name, Chad Powers und so. Aber das bleibt dann hängen und so kann er dann halt da mitspielen. Und jetzt geht es natürlich drum, kann er dem Team helfen, fliegt er auf und sowieso, was passiert damit? Ja, und das Ganze hat sich der Typ, der die Hauptrolle spielt, zusammen mit Michael Waldron ausgedacht. Dieser Herr heißt Glenn Powell und der spielt eben Russ Holiday und dann später Chad Powers und macht das schon echt gut. Also ich meine, er hat ja hier in dem letzten vorletzten Linklater-Film, da hat er schon wieder zwei Filme rausgehauen, hat er ja, nee Quatsch, dazwischen waren noch andere, egal, das Ding, wo er immer wieder in eine andere Rolle schlüpft und zwischendurch die ganze Zeit vögelt, Hitman hieß der, glaube ich.
Ach ja,
auf Deutsch,
okay.
Grauenhaft.
Ja.
Ja, da ging das ja schon in so eine Richtung, ne, dass er immer wieder eben so eine andere Persona angenommen hat und hier ist er jetzt halt, lebt er halt das komplette Doppelleben. Nur eben, es hängt da halt recht schnell so ein Schwanz an Problemen dran und das ist schon tatsächlich einigermaßen witzig, vor allem weil es eben auch zum einen gut gespielt und gut besetzt ist. Wir haben dann noch den Coach von dem Team, Der wird von Steve Zahn gespielt. Mhm. Der hat ja spätestens durch White Lotus jetzt schon auch nochmal einen ganz anderen Status bekommen. Seine Tochter, die dann eben auch Coach ist in diesem Team, wird von Perry Metford gespielt. Das ist jetzt niemand, den man kennt, aber die fand ich super in ihrer Rolle. Die hat zwar 24 Credits und hat mal irgendwie 7 Episoden Shameless gemacht und sowas. Also klar hat die schon gearbeitet, aber das ist jetzt beim besten Willen kein Name, mit dem jeder was anfangen kann. Toby Huss hingegen, der den Vater spielt von Russ Holiday. Ja. Das ist eine Fresse, die hat man definitiv schon gesehen, weil der hat 173 Credits und da waren noch echt große Sachen dabei. Cool. Aber eben auch kein Name, den man jetzt sofort zuordnen kann. Deswegen ist das wahrscheinlich eine kleinere Serie. Mhm. Also ich finde es auch irgendwie abgefahren, ne? So dass dann jetzt Glenn Powell mit dieser Idee ankommt und dann machen die eigentlich basierend auf so einem YouTube-Spot dann so eine Serie und das geht in Produktion und das ist jetzt auch jetzt nicht klein aufgezogen. Ne? Also klar haben die, was die Football-Momente angeht, du siehst schon, dass die auch in echten Stadien sind und so. Da gibt es wenig CGI oder Greenscreen. Und das haben die natürlich in den Pausen von irgendwelchen realen College-Spielen gemacht. Ja. Ne? So, aber geht ganz gut auf. Mhm.
Hattest du eigentlich Hitman oder im Deutschen A Killer Romance? Hattest du den gesehen?
Mhm. Ja. Ich habe den auch hier rezensiert und auseinandergenommen.
Okay. Fandest du nicht gut?
Nee.
Ich fand den auch nicht geil.
Das ist unterirdisch, Alter. Ja. What the fuck?
Ja, Mann. Ich hätte gerade noch nachgeschlagen, wir hatten mich auch so, ich habe da irgendwas.
Und ich mag Glenn Powell, ne?
Ja, also voll, ich mag den
eigentlich
auch.
Bin ich echt Fan so, deswegen, ich bin auch sehr gespannt auf Running Man, der ja auch nur Hass abkriegt bisher, so von dem, was ich mitbekommen habe.
Ich muss mir
aber ich will es trotzdem sehen.
Ja, ich auch. Ja. Allein, weil wir uns ja jede Stephen King-Verfilmung reinziehen.
Naja, gut.
Also deswegen steht es auch im Programm. Ja. Nee, ich glaube, der macht wahrscheinlich optisch auch ein bisschen was her. Hoffe ich.
Ja, ich finde es halt so lustig, weil ja sein großer Durchbruch war ja Maverick und viele dachten halt, da kam der erst auf den Plan, aber wenn du dir mal seine Vita anguckst, ist das halt, hat der schon so viel gemacht davor. Ja. Deswegen, also sei ihm sehr zu gönnen, ey, dass der jetzt so nach so viel Gehassel dann endlich mal an dem Punkt ist, wo er eine Menge machen darf und so eben auch offensichtlich Serien produzieren und schreiben, createn, wie auch immer. 3 Regisseure haben diese 6 Episoden gemacht und 8 AutorInnen.
Ja, nicht schlecht. Ich habe nochmal nachgeschlagen, weil du Steve Zahn meintest. Ich dachte, ich habe doch den da auch irgendwo letztens gesehen. Und Silo hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten.
Silo, ja, Mann. Ja, auch. Deswegen, der hat jetzt so ganz unterschiedliche Rollen. Ne? Also es ist wirklich krass.
Ja, ich feiere den.
Also hier, dieser Coach, der geht so ein bisschen in die Richtung von seiner White Lotus-Figur. Aber eben gerade bei Silo ist er wirklich nochmal ein komplett anderer Typ.
Mann, total.
Ja. Ja, ich mag den. Ja. Der ist echt unterschätzt. Also, guter Schauspieler. So, das Ganze ist TVMA. Warum? Wahrscheinlich, weil viel geflucht wird oder so. Ja. Und es gibt wirklich eine ganze Palette an sehr netten Nebenfiguren. Mhm. So die Besitzerin des Teams zum Beispiel ist so geil, Alter. Also schon echt ziemlich cool. Ich habe tatsächlich sehr viel weniger erwartet, als ich anfing, das zu gucken. So, ich dachte, das kann eigentlich fast nur lame werden. Aber ich war überrascht.
Cool.
Ich war gut unterhalten. Mhm. Hatte Spaß. So, jetzt Punkte. Mhm. 7,5 auf IMDb. Metascore ist bei 53. Da habe ich mir auch mal den User-Score rausgeschrieben, weil der ist bei 6,2, was ja dann doch eine Ecke besser ist. Auf Letterboxd ist sie nicht, weil geht wahrscheinlich noch weiter.
7,5.
Das ist auch richtig.
Jawohl.
Hey, jetzt aber.
Ich habe nachgeschlagen. Ich meinte Chelsea Manning, gebürtig.
Ach so, Chelsea
Bradley
Manning.
Edward Manning. Ja, okay. Ja. War ich auf dem Holzdampfer, wie ich so schön sagen pflege.
Gott,
ja, klingt gut. Klingt gut. Klingt auch nach etwas, was ich mir dann alleine reinziehen würde.
Ja, es ist wirklich sehr kurzweilig. Kannst du machen.
Jo, ich glaube, Nathalie kann ich für die Serie nicht begeistern.
Ist sie kein Glenn Powell-Fan? Hilft sowas nicht?
Also, sie liebt Top Gun Maverick.
Ja, so eine gute Voraussetzung.
Und ich glaube, sie kann auch was mit dem anfangen. Ich glaube aber nicht, dass sie den jetzt irgendwie sonst auch groß auf dem Schirm hat. Nee, die ist nicht so der Comedy-Rezipient. Die Comedy-Rezipientin ist voll verrückt.
Deswegen Normal People.
Ja. Lieber so.
Lieber Herzschmerz als was Lustiges. Ja, genau. Gut. Warum nicht?
Viel mehr Science Fiction. Ja, mit Science Fiction kann ich bei Natalie immer ankommen.
Das ist gut. Ich bin ja auch großer Sci-Fi-Fan.
Ja.
Also mit so einer guten Sci-Fi-Prämisse kriegst du mich eigentlich auch fast immer.
Sie kam eine Zeit lang, habe ich wahrscheinlich hier schon mal erzählt, Alter, das ging bestimmt über ein Jahr. Und was gucken wir heute Abend? Ja, ich bin dann derjenige, der halt was aussuchen darf. Mhm. Und sie hat mir dann wenigstens immer nur den Tipp zu geben. Naja, sowas wie Interstellar.
Ach, okay.
Alter, du willst gar nicht wissen, bei welchen Science-Fiction-Filmen wir mittlerweile gelandet sind, ja, weil alles in meiner Sammlung gefühlt schon irgendwie durchgeguckt wurde.
Ach echt?
Ich habe letztens wirklich, da dachte ich, okay, ich habe jetzt wirklich alles durchgeguckt in meiner Sammlung und kam dann mit einem Stapel DVDs runter. Mhm. So die russischen und DEFA-Science-Fiction-Klassiker, iStorm, deutsches Label, hat dann mal so eine DVD-Edition rausgebracht.
Okay.
Keine Ahnung, ich habe 15 Dinger davon in der Sammlung. Aha. So 60er, 70er, teilweise schwarz-weiß.
Ach, ist sogar Streifen. Sowas willst
also,
du dann sehen?
Ne? Nee, dann, da hast du dann gesagt, nee,
ah,
ich will
okay, hier ist Schluss.
Was.
Lieber eine Romanze.
Also so explizit okay. Hat sie nicht gesagt. Ich glaube, sie behält sich dann lieber noch ein Hintertürchen notfalls offen. Mhm. Ich meine, wir haben auch Solaris, gut, kann man nicht schwer vergleichen, aber hier, was war das, Tarkovsky, glaube ich, ne? Solaris zusammengeguckt, mochte sie ja auch.
Wirklich? Mhm. Boah, hör mir auf, ey. Das ist wirklich, bei dem bin ich fast schon, ey, mittlerweile fast schon kategorisch raus, ne?
Ah, ja.
Also ich finde es wirklich, noch keinen Film gemacht, wo ich hinterher gesagt habe, ja, okay. Mann, genau so und nicht anders.
Ich kenne also nicht kein, viel von
nee, ich auch nicht so viel, aber auch Stalker Sachen, die wir hier so hatten, ja.
Ja, da haben wir mal angefangen, aber sie war nicht in der Stimmung. Ich dachte, okay, komm, bevor wir jetzt hier 2,5 Stunden oder fast 3 Stunden diesen Film reinziehen.
Vor allem in einem Tempo immer, ja. Alter. Ja, nicht mein Regisseur bisher.
Okay. Ja. Naja, positive war, dann sind wir eben bei Silo gelandet, weil...
Ach, nice.
Wir haben
nice.
Doch den Sprung vom
Sprechen wir jetzt über Silo?
Nee, leider nicht. Wir haben der Abschluss der Randanekdote. Ja, ich glaube, du hast die schon gebracht.
Ja?
Ja, ich glaube, du hast die schon gebracht mit 7,5, okay. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil da bin ich auch gelandet und hatte geguckt, ob du die gebracht hattest. Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass du die schon mal gebracht hast. Nee, war jetzt nur der Abschluss dieser Natalie-Story. Ja. Wir haben uns dann für den Abend entschieden, kein physisches Medium und dann halt Streamingdienst angemacht und dann halt Silo uns reingepfeffert.
Mhm.
Nee, ich habe heute einen Film mitgebracht, da musste ich natürlich vor allem an dich denken, lieber Lee.
Oh, jetzt.
kurz gefragt, wie stark hast du denn die Bastard-Aufnahme zu Bruceploitation gehört, als du die Abmischung gemacht hast?
Quasi gar nicht.
Okay. Also hast du nicht mitbekommen. Wir machen ja üblicherweise am Ende einen Top 3.
Das habe ich schon mitbekommen, ja.
Und beim Thema Bruce Lee, Bruceploitation, bot sich natürlich an, dass Dennis und ich unsere jeweiligen Lieblings-Lees mitgebracht haben aus dem Filmgeschäft. Haben natürlich viel Herzen an dich vermittelt, haben wir gesagt, klar, bei uns bist du bei beiden an erster Stelle. Ja, deswegen.
Oh, guck mal, ich fühle mich geehrt,
dann,
Alter.
Haben wir dann noch 3 andere gebracht, weil es ja, war klar, dass wir dich eben benannt hätten.
So.
Und im weitesten Sinne hätte hier die Figur, die Person aus meinem Film auch vielleicht mit einer Rolle spielen können. Wie ich gerade noch Werbung mache für die Bastard.
Ja, alles gut, hört da rein, auf jeden Fall. Ihr habt über Bruce Lee gesprochen.
Genau, aber hier geht es
im weitesten Sinne.
Hier geht es um Lee.
Okay. Ach, den Film mit Kate Winslet.
Jawohl,
Alter,
sehr gut.
Alter. Ey, Kriegsfotografin, ne? Ja,
ja, genau, sehr gut. Elizabeth Lee, also kurz vorm Lee Miller.
Wollte ich natürlich allein schon aufgrund der potenziellen Samples, wollte ich mir diesen Film angucken.
Ja, da wirst du ja erfahren, ob sich der auch abseits von Sample-Material vielleicht lohnt.
Ich habe tatsächlich einiges Gutes gehört über den Film, deswegen wollte ich den nochmal sehen. Gestern, als er im Kino lief, keinen Bock drauf.
Mhm.
Und jetzt habe ich es immer noch nicht gemacht. Ja, bin ich gespannt.
Ja, ich habe ihn frisch geguckt und war halt viel mehr der Aufhänger Kate Winslet, weil ich mir eigentlich von ihr auch alles Mögliche reinzimmer.
Ja, die ist auch immer gut.
Mag ich sehr. Und ja, noch relativ aktuell aus dem Jahr 2023. Mhm. Und im Deutschen halt Die Fotografin. Ich hatte dann erst, ich
Ach so.
Krieg nicht immer unbedingt mit, wie der Originaltitel ist. Ja, ich gucke dann immer auf einer deutschen Website nach, was läuft in dieser Woche im Kino an. Mhm. Und da stehen halt die deutschen Titel. Und hatte jetzt dann erst dann irgendwie.
Das ist natürlich ein Fauxpas, Alter. Wie kannst du das denn machen?
Ich sag's dir.
Die deutschen Titel, ja, das ist immer wieder lustig, ne?
Voll.
Okay, ja. Aber Die Fotografin, das ist ja, naheliegend irgendwo.
Wahrscheinlich, hättest du den Film hier in Deutschland als Lee Miller rausgebracht oder Lee?
Also das wäre, glaube ich, auch in den USA schon ein Stretch gewesen.
Kann sein. Aber ey, du kennst die und falls ihr sie nicht kennt, war eine ziemlich berühmte Porträt und dann auch später Modefotografin oder später Porträtfotografin. Die ist vor allem berühmt geworden, weil sie ein paar sehr bekannte Fotos geschossen hat während des Zweiten Weltkrieges und auch danach. Und eins vorweg, es gibt so ein ziemlich berühmtes Foto, was auch nochmal bekannter geworden ist, als ihr Sohn 1985 nämlich eine Biografie über sie rausgebracht hatte. Sie ist 1907 geboren, 1977 verstorben. Mhm. Und sie hat nämlich eine kurze Zeit genutzt, als München von den Nazis befreit wurde und klar war, wo Hitler seine Wohnung hat, und ist da mit ihrem Assistenten in die Wohnung rein. Ach. Und hat sich in Hitlers Badewanne, er hat die volllaufen lassen mit Wasser, hat sich da reingelegt und halt posiert, ja, mit den dreckigen Armeestiefeln vorne hingestellt und hat dann extra so ein Hitlerbild noch auf den Badewannenrand gestellt.
The fuck?
Ja, Mann. Und das ist halt ein sehr ikonisches Bild, ja, was sie halt gemacht hat. Ja.
Krass.
Also falls euch beim Namen noch nichts, bei ihrem Personennamen noch nichts geklingelt hatte und ihr das Bild aber kennt, ja, das ist eins von ihr.
Sie hat sich da aber selbst reingelegt?
Sie hat sich selber in die Badewanne reingelegt, genau. Und die Assistent hat sie dabei aufgenommen.
Crazy.
Was auch cool ist, weil der war nämlich so ein bekannterer New York Times auch Fotograf. Und die sind sich halt zufällig über den Weg gelaufen bei einem der Kriegsszenerien, wo sie halt eine Truppe Soldatinnen oder Helferinnen fotografiert hatte. Mhm. Und er sie dabei unterbricht und sie hatte, weil das ist sie halt immer wieder passiert, dominante Männerrollen, die sie da nicht ernst genommen haben als Fotografin. Er sie halt unterbricht und dabei nur unterstützen möchte, indem er halt ein bisschen für mehr Licht sorgt. Und die haben dann halt am Anfang auch gleich, als sie sich kennengelernt haben, so eine Chemie, wo das dann ganz lange angehalten hatte, dass die zusammengearbeitet haben. Mhm. Jo, der Film fängt aber erstmal in der neueren Zeit, wo sie noch betagt gelebt hatte. Und ja, Interview gibt, ja, so
also startet
der Film, genau, und erzählt dann halt immer wieder in Rückblicken
Ach so,
dann
ja.
ihre Lebensgeschichte. Und so sehen wir dann eben auch Alexander Skarsgård, der dann bei so einer Runde in Frankreich, wo sie eine Zeit lang gelebt hatte, irgendwie dazustößt.
Er schon wieder,
genau, mit dem sie dann auch ein langes Verhältnis hatte. Und ja, kurz danach aber die Nazis an die Macht kommen und klar war, da passiert mehr und sie da eben auch mehr machen wollte und irgendwie ein gutes Händchen für Fotografien für sich hatte und vor allem Fable dafür hatte und da auch natürlich große Risiken eingegangen ist. So, wo
naja,
Action war.
Mit dem Job. Ja,
ja, Mann.
Ich bewundere das ja, ne?
Also, voll, Alter.
Muss ja irgendwo zwischen Suizid gefährdet und wahnsinnig leidenschaftlich sein.
Ja,
also,
Mann.
Das ist schon ein krasser Job.
Was da wieder auch echt, wie viele Journalisten auch wieder da im Krieg in Gaza draufgegangen sind.
Ja,
das
eben.
Ist auch so heftig,
also,
Alter.
Das ist die eine Sache, dass du dich einfach einer krassen Gefahr aussetzt. Aber diese andere Sache ist ja schon auch, wie viel Leid du siehst. Also von der hässlichsten Sorte. So.
Absolut, Alter.
Das
musst du erstmal verarbeiten, ne?
Naja, ich finde auch, also Civil War hat das auch recht gut rübergebracht, finde ich. So, was das heißt, so ein Kriegsfotograf zu sein.
Ja,
und das sogar
stimmt.
Nur in so einem Bürgerkriegsszenario.
Stimmt,
ja, crazy.
Und hier hast du ja dann wirklich die reale Person. Und Das Ding ist, am selben Tag, wo die in Hitlers Badewanne eingestiegen ist, kam die nämlich mit dem Assistenten. Das ist nämlich Andy Samberg. Hm. Der spielt hier Davy Sherman.
Okay, funktioniert das? Weil der ist
voll,
ja schon.
Alter, echt.
Ja, ich finde den auch gut, aber ne, viele Leute denken sich so wahrscheinlich, jetzt muss er mich zum Lachen bringen.
Total. Ich kannte ihn auch in so einer ernsten Rolle vorher noch nicht. Ja, natürlich habe ich hier, falls ihr den Namen nicht kennt, ja, wir haben ihn zusammen mal in Palm Springs im Kino gesehen, auf dem Fantasy Filmfest.
Ja,
ja. Ja, ich werde nostalgisch, wir haben bald Weihnachten.
Ja. Ja, der war fett.
Voll, Alter.
Palm Springs war richtig cool. Aber ja,
die
hat
Rolle
auch einen Comedy-Anstrich.
Schon wirklich richtig cool, Alter. Hat mir sehr gut gefallen.
Ich meine, wo habe ich denn neulich auch in einer ernsten Rolle gesehen, wo er einen Therapeuten gespielt hat?
Er macht viel, Alter. Ich war echt
überrascht. Naja, der ist busy.
Ja. Alexander Skarsgård sowieso, aber ey, Alter, wir haben eine Besetzung, allein die drei Namen sind ja schon bekannt. Marion Cotillard tritt hier noch auf den Plan.
Auch noch, okay.
Andrea Riseborough.
Die ist auch stark. Krass, alles richtig gute Schauspieler.
Oscar nominiert für To Leslie, mal vor ein paar Jahren.
To Leslie hieß der. Ich habe es nämlich neulich noch mit Guest davon gehabt, so wir sind nicht auf den Namen gekommen von diesem Film. To Leslie, wo sie die Alkoholikerin gespielt hat,
genau.
Der war krass.
Ja. Normie Merlant spielt hier noch mit. Die
Ach so.
Kennt man vor allem, Porträt einer jungen Frau in Flammen.
Ja,
hat sie ja ihre krasse Rolle gehabt.
Ja. Na, die ist auch super.
George O'Connor spielt hier noch. Der spielt, kennt man, die hatte ich werde die wieder nostalgisch, ja. Guess und ich hatten ihn zusammen im letzten Jahr in Challengers gesehen, im Kino.
Ach, er ist das, okay.
Genau, einer von den beiden, die da Avancen machen. Einer der beiden Tennisspieler. Ja, und Ellen Kuras hat hier Regie geführt. Die ist ja auch nicht gerade unbekannt. Die war mal Oscar-nominiert. Die kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. The Betrayal, Nera Kuhn. Ja. Den Blick von Lee zufolge kennt er die auch nicht.
Nee, sagt mir
die hat sich erstmal klingelt
was
das bei dem
die,
Namen.
Nee,
was
hat, wie heißt die? Alan?
Alan Kuras, also Kuras geschrieben. Die hat sich erstmal einen Namen als Kamerafrau gemacht. Die hat nämlich Kamera bei Blow zum Beispiel geführt, hier der mit Johnny Depp von 2001.
Ach,
Eternal Sunshine of the Spotless Mind hat sie gemacht. Da haben die halt ja schon.
Aber hast du mal, der Nachname irgendwas klingelt da aber nicht in Verbindung mit Alan. Ist sie vielleicht auch eine von hier?
Freaking Nepo Babies!
Eine von der Sorte?
Das
weiß
ich gar nicht, das habe ich nicht recherchiert.
Guck ich mal nach.
Ja, aber ey, da hat sie ja dann eben auch erstmalig mit Kate Winslet zusammengearbeitet, dann nochmal 10 Jahre später, da hat sie auch hier Kamera gemacht, die Gärtnerin von Versailles, wo Kate Winslet mitgespielt hat, weil nämlich Regie, ja. Da hatte Kate Winslet, die ist auch als Produzentin hier aufgetreten und durfte sich eben von so manch anderen männlichen Produzenten eben wohl ein paar Sachen immer anhören und hatte sich dann bewusst für Alan Kuras auch mitentschieden. Jo, ansonsten kannst du die wahrscheinlich auch kennen, weil die letzten Jahre eher als Serienregisseurin von Folgen zu Legion, Ozark, Catch 22, Umbrella Academy und so weiter aktiv war. Also, die hat echt.
Ja, man müsste den Namen auch kennen, dass die hat schon eine krasse Vita eigentlich, ja.
Deswegen
das
erwähne
ist halt
ich
wieder
ihn
mit dem DOPs. Ja, das ist, da haben wir es oft von, ne, dass man eigentlich den Namen von DOPs oder auch AutorInnen und so weiter hast du nicht auf dem Schirm. Also, da gibt es so wenig Namen, wo wirklich sofort was klingelt. Das ist eigentlich schon schade.
Jo, Drehbuch habe ich mir noch notiert, Liz Hanna, die hat sich dann die Biografie, die eben, wie erwähnt, der Sohn von Lee Miller geschrieben hatte, das hat sie sich geschnappt, die hat nämlich auch produziert und die ist auch Produzentin, die hat zum Beispiel die Verlegerin hier mit
The Post.
Genau.
Ja, Meryl Streep.
Danke. hat sie produziert und geschrieben. Longshot von 2019 hat sie produziert und geschrieben. All the Bright Places, also all die verdammt perfekten Tage. Das sind die Dinger, die ich gesehen habe, ja, wo sie aktiv war. Ansonsten Marion Hume, die hat kaum was gemacht. Das ist hier der erste, zweite Eintrag. Und John Colley hat noch mitgeschrieben. der hatte auch schon 2003 das Drehbuch zu Master and Commander geschrieben. Mhm. Ein Film, den ich ja auch sehr mag. Und es tut mir leid, ich werde jetzt das letzte Mal nostalgisch. Der hat nämlich auch das Drehbuch geschrieben zu einem Film, den wir letztes Jahr zusammen gesehen haben. Monkey Man.
Ach.
Okay. Mit Dev Patel.
Mhm.
Ja. Also, das ist hier ein klassisches Biopic. Die hatte ein sehr bewegtes Leben.
Welchen Zeitraum decken die ab, so in der Erzählung?
Weites.
Also Biopics
der Großteil spielt halt Anbahnung, Zweiter Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg und auch mhm. ein bisschen danach, die
okay.
auch so ein bisschen in die Konflikte werden aufgegriffen, die sie reingezogen wurde. War auch in Frankreich unterwegs und hatte dann auch Fotos gemacht von den Französinnen, die sich mit Wehrmachtssoldaten eingelassen hatten und danach mhm. natürlich an Pranken gestellt wurden, deren Haare kurz rasiert wurden, um sie auch auf der Straße zu erkennen, die dann halt auch öffentlich immer wieder gebrandmarkt
wow.
wurden.
Mhm.
Und ja, also war schon eine krasse Persönlichkeit, die Frau.
Mhm.
Ich fand den Film, der war mir ein bisschen zu routiniert umgesetzt.
Mhm.
Manchmal wirkt es für mich auch von so sehr anklagend, stereotypisch, dieses so Mann-Frau-Konflikt, ja, dass sie sich da halt immer wieder durchsetzen musste. Da fehlt mir so ein bisschen Graubereich manchmal.
Mhm.
Also es wird schon sehr plakativ immer wieder gezeigt, ja, so dieser Konflikt.
Okay.
Ich kann es verstehen. Ja, die wird wahrscheinlich echt viel gestruggelt haben, um da karrieretechnisch eben auch sich durchzusetzen und so weiter. Sie war auch nur eine von vier akkreditierten Fotografinnen, die halt für die US-Armee da unterwegs war.
Okay, wow.
Also, ja, herzlich wenig.
Mhm.
Und war dann natürlich auch entsprechend Wegbereiterin mit dem, was sie da geschafft hat. Achso, und was ich erzählen wollte, an dem Tag, wo sie nämlich, auch nochmal ein krasses Thema, Alter. An dem Tag, wo sie sich nämlich in die Badewanne von Hitler gelegt hat, kam sie nämlich mit ihrem Assistenten aus Dachau, KZ Dachau, und war nämlich eine der ersten, die da auch Fotos von den Leichen gemacht hat.
Okay, wow.
Ja. Also so viel nochmal zu dem Thema, was du ja meintest.
Ja, eben, was du für Sachen siehst.
Ja, genau. Ja.
Crazy.
Ja. Der Film hatte dann eine BAFTA-Nominierung für Outstanding British Film of the Year bekommen.
Ach, hat er gewonnen?
Ist nämlich, nee, Entschuldigung, war nur nominiert, hat nicht gewonnen, war nur nominiert. Ist nämlich auch so eine krasse Co-Produktion, ja. UK, USA, Australien, Singapur und Ungarn.
Mhm.
Die haben halt sehr viel in Ungarn gedreht. Warum jetzt hier Singapur am Start ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Spielt ja auch nicht die Rolle. Am Ende zählt das Ergebnis.
Ja, mussten wahrscheinlich die Kohle zusammensammeln. Ne?
Ja, genau. Sie selber ist dann auch, Kate Winslet ist auch eingesprungen, um 2 Wochen lang Gehälter für die Filmcrew zu bezahlen, weil der Film halt ein sehr kleines Budget hatte. So war anscheinend für sie ihr so ein Herzensprojekt. Ja.
Okay, krass.
Na. Ja, Mann.
Wie nett. Ja.
Ansonsten haben die sich halt viel mit der Familie Miller dann connected. Ja, die haben da auch so ein Lee Miller Archiv, wo dann viel recherchiert wurde. Die hatten vollen Zugang dazu bekommen und wirkt schon authentisch. Ja, mhm. Wie gesagt, mir fehlen da so ein bisschen Ecken und Kanten, aber war gut, so diese Persönlichkeit ja, mir näher zu bringen über Medium-Film.
Mhm. Wie lange geht das?
Der geht 118 Minuten.
Okay.
Hat nicht so unbedingt die Längen, ist schon okay. Viel länger hätte der aber auch nicht sein dürfen.
Hm.
Na.
Ja, ist halt immer tricky bei solchen Biopics, wo du eine große Zeitspanne abdeckst. Ne?
Na. Ja, Mann.
Okay. Gut, klingt jetzt erstmal nicht so, als hätte ich wahnsinnig viel verpasst. Gibt's denn Samples? Die eigentlich wichtige Frage. Musstest du bestimmt welche geben. Hast du natürlich keine Parade.
Ich hab da nicht, nee, leider nicht. Tut mir leid. Ich okay. werde für dich extra nochmal rangehen. Ja, jetzt bringe ich dir schon extra diesen Film mit diesem Namen.
Ich gucke ihn dann auch irgendwann und okay. dann werde ich mir das einfach okay. notieren.
Ah. Ja, ich habe sonst nur noch Punkte mitgebracht.
Okay, na dann hau raus.
6,9 bei IMDb, bei einem Metascore von bescheidenen 62. Letterboxd 3,4.
Mhm. Ich sag 7.
Damit liegst du wieder genau punktrichtig, mein Lieber.
Ja, sehr schön. Da hast du jetzt ein bisschen Druck.
Zwischen 7 und 7,5 dachte ich mir, ach nee, das ist eher eine 7.
Hm. Ja, klang so. Schön.
Gut.
Practice, patience and focus.
Jahrelanges Training, du. Steckt hier drin.
Ja.
So,
Training
deswegen
gegen einen Pokerspieler, ja.
Das stimmt. Ja, ja.
Ja.
Was sagt uns das?
Wobei, dass Gessi hier nicht immer mit Wollmütze und Sonnenbrille und Bandana sitzt, der wundert mich.
Das wäre mal noch ein Konzept, ja, genau. So den anderen in die Ehre führen. Aber das hat ja hier schon den Spitznamen Second Jan bekommen. Also deswegen,
ja,
das kannst du eigentlich nicht bringen. Wir versuchen das schon so darzustellen, wie wir es dann auch finden.
Ja, vor allem Dennis hat mich ja letztens aufgeklärt, dass es ja euch auch im Moment ja nur um die Ehre geht.
Natürlich,
ja.
Ausschließlich. Das ist der einzige Grund, warum wir das noch machen. Das ist völlig egal. Nee, aber ist ja auch ein spaßiger Teil, finde ich.
Ja, klar.
Das mit dem Raten immer noch. So, und jetzt habe ich noch eine Serie, du weißt Bescheid, weil du hast sie auch gesehen, von FX.
Mhm.
Und deswegen hierzu dann auch bei Disney. Alien Earth. 8 Episoden, immer so knappe Stunde, ne, so diese 50 bis 55, 60 Minuten. Und natürlich kommt eine zweite Staffel.
Mhm.
Aber ich habe gedacht, das müssen wir ausnutzen, dass du die auch gesehen hast, weil das ist ja schon besprechenswert.
Ja,
also was
klar. Ist schon
nicht nur was hier passiert, aber eben die Tatsache, dass es jetzt einfach die erste Alien-Serie gibt und hier sind so ein paar Sachen neu, was das Alien-Universum angeht. Deswegen muss man da schon drüber sprechen, finde ich.
Ja, ich finde es cool.
Okay. Du hast die auch mit der Ausstrahlung geguckt wahrscheinlich,
ja,
oder
genau.
Hast du da irgendwie gewartet und dann das am Stück durch?
Nee, da waren noch ein paar Folgen, glaube ich, offen. Mhm. Wir hatten uns dann die letzten 2, 3 Folgen durchgehangelt und dann gewartet. Ja.
Ja. Ich glaube, was sie vor Ausstrahlung schon bekannt gegeben haben, ist, dass das eine Prequel-Serie wird.
Mhm.
Ne? Also, dass wir uns zeitlich eben vor dem ersten Alien befinden.
Mhm.
Und da war ich schon intrigued, also weil da wurde ja schon, was so die Zeiten angeht, im Alien-Universum, da wurde ja einiges gemacht, was mitunter auch wild war. Aber gerade so den ersten Alien und den zweiten, so, das sind ja für mich schon einfach unantastbare Klassiker. Also,
absolut.
Das ist schon so, da ist die Messlatte recht hoch. Ja, und jetzt sind wir in der Handlung. Also vielleicht kurz was zum Drumherum, weil der Creator des Ganzen, das wusste ich im Vorfeld nicht, aber das ergibt irgendwie eine Menge Sinn. Das ist Noah Hawley. Der hat noch nicht allzu viel gemacht. Ganze 8 Credits und 3 Upcoming-Projekte, aber von dem ist zum Beispiel Legion, was Guess und ich ja auch sehr mochten als Serienadaption. Dann hat er halt auch die Serienadaption von Fargo gemacht.
Ah ja, okay.
Ebenfalls eine 10-Punkte-Serie, ne? Also deswegen, der hat schon eine Menge guter Sachen gemacht. Bei den Upcoming-Projekten ist jetzt eine Serienadaption zu Far Cry dabei. Da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, alles, was sie da so in die Filmrichtung versucht haben, war ja eher unterirdisch.
Ja,
ne?
Da bleibt ja natürlich vor allem der Uwe Boll-Film in Erinnerung.
Ja, gut. Ja. Ja, eben. Und da arbeitet er jetzt an der Serienadaption und davor hat er eben dieses Jahr Alien Earth rausgebracht.
Mhm.
Ja, 3 RegisseurInnen, 8 AutorInnen und 22 Produzenten. Darunter unter anderem natürlich auch Ridley Scott. Wobei, das hat er bekannt gegeben, da steht im Grunde nur sein Name drauf. Ne? Also der hat hier nicht aktiv eingegriffen, weil der sagt, er hält nichts davon, in die Vision von anderen FilmemacherInnen einzugreifen.
Mhm.
Und so hat er hier walten lassen. Und das finde ich schon krass, weil statistisch gesehen, also ich habe versucht, das noch zu recherchieren. Ich habe wenig bis gar nichts anderes gefunden, was dem widerspricht. Weil das Budget ist über 250 Millionen.
Oh, wow.
Und das halt nur für die erste Staffel. Ne? Und wir sprechen hier von 8 Episoden. Damit ist die anscheinend die teuerste Serie, die jemals,
das ist schon krass,
im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und das ist schon heftig, ey. Ja, also es sieht auf jeden Fall auch nicht billig aus. Mhm. Die haben hier schon richtig was aufgefahren. Deswegen jetzt mal zur Handlung. Wir sind also im Jahr 2120. Das ist 2 Jahre vor dem ersten Alien. So, und jetzt wird etabliert, dass die Erde und das Sonnensystem, was so kolonisiert wurde, von eigentlich 5 Unternehmen kontrolliert wird. Und eins davon ist natürlich das, was wir aus dem Alien-Universum kennen. Und sehr wichtig auch in diesem Szenario, das definieren die auch am Anfang mal kurz, dass es neben den rein biologischen Menschen jetzt eben drei weitere humanoide Formen gibt. Das sind einmal Cyborgs. Das sind im Grunde kybernetisch erweiterte Menschen. Mhm. Und Synths. Das sind allerdings komplett Roboter, also androide Formen mit künstlicher Intelligenz, ohne irgendeine biologische Komponente. Und dann so der neueste Shit, Hybriden. So, das heißt, das ist im Grunde ein Synth, wo aber ein menschliches Bewusstsein übertragen wurde. Und um diese neue Errungenschaft geht's eben auch, oder um diese neue Erfindung geht's auch schwerpunktmäßig, weil wir jetzt eben auf der Erde in so einer Stadt sind. Also ganz am Anfang sind wir auf einem Raumschiff, auf einem Forschungsschiff, und das finde ich schon, das habe ich sehr, sehr, sehr gefeiert, mhm, weil der Einstieg ist halt einfach super ähnlich wie Alien.
Total. Du auch siehst, die Crew gibt's ja vom optischen her.
Die sind in einem ähnlichen Raum, ne? Mhm. Und das, ich meine, die erzählen halt 2 Jahre vor Alien, und ich finde es halt, mhm, so naheliegend, dass sie sagen, hey, wenn wir uns jetzt schon in so einem Raumschiff befinden, ja, was ein ähnliches Forschungsschiff ist, ja, da muss das da ähnlich aussehen. Mhm. So. Und natürlich ist es trotzdem so ein bisschen diese Chestburster-Szene, die sich dann da so, mhm, anbahnt. Ne? Und das habe ich so gefühlt, mhm, Alter, wo ich dachte, boah, wie geil, Alter. Es ist einfach, es gibt so viele Alien-Referenzen und die haben dem schon ordentlich die Tribut gezollt, weil das halt alles so aussieht. Ne?
Ja.
Ja, und am Anfang sind wir eben auf diesem Forschungsschiff, und natürlich ist das von Weyland Yutani, und wir erfahren, dass dieses Forschungsschiff diverse Alien-Spezies enthält, und da ist eben nicht nur unser Protagonist aus allen Alien-Filmen dabei, sondern da sind noch andere außerirdischen Lebewesen und Spezien. Und da ist, also dieses Auge ist schon ein kleines Highlight, oder? Was ist das bitte für eine geile, mhm, Figur? Es gibt eben so eine Spezies, das ist im Grunde ein Auge auf Tentakeln, was, mhm, so schnell durch die Gegend läuft und springt und sich an andere Lebewesen ranpoppt, mhm, und die da mal kurz übernimmt. Und das ist so geil gemacht, finde ich. Ja, und jetzt hast du eben, natürlich bricht dann eben auf diesem Forschungsschiff eins der transportierten Spezies aus, und so überlebt die Crew nicht allzu lang und das Raumschiff stürzt ab.
Das ist schon ziemlich brachial inszeniert, Alter.
Das fand ich auch ziemlich krass gemacht. Und dann haben wir aber eben ein Szenario, was jetzt zumindest mal, wenn es um den Alien-Kanon geht, mhm, da noch nicht stattgefunden hat, weil wir sind halt plötzlich auf der Erde. Mhm. Das ist schon mal ein neues Ding. Ne? Das hat man so bei Alien vs. Predator gehabt, aber das, mhm, sind halt mehr Predator-Filme als Alien-Filme. Ja. Und insofern ist das neu. Und was halt auch definitiv neu ist, dass wir hier eine Erzählperspektive haben, wo wir voll oft einfach bei Kindern sind. Weil parallel zu diesem Forschungsschiff wurde etabliert, dass auf der Erde so ein superreicher Multimilliardär oder was, Billionär, sagen die sogar, auf jeden Fall, der Typ ist halt larger than life und reich, ist ein junger Typ, wird Boy Cavalier genannt, gespielt von Samuel Blanken, der, genau, tatsächlich eher kleinere Rollen hatte bisher, so ein Mickey 17 haben wir den kurz gesehen, mhm, und so, aber hier hat er schon eine recht große Rolle. Und dieser Boy Cavalier,
manchmal kurz vorm Boy K.
Ja, der wird ganz unterschiedlich genannt, aber der ist halt so ein bisschen der Gott auf der Erde, weil der ist der intelligenteste Mensch der Welt und hat halt die krassesten Dinge erfunden und ist jetzt eben da ganz vorne dabei, wenn es um diese Hybriden geht. Der hat jetzt nämlich da die ersten Modelle fertiggestellt und geht hin und pflanzt das Bewusstsein von todkranken Kindern in diese erwachsenen Körper ein. Und nennt die dann alle wie die Lost Boys bei Peter Pan. Und damit ist unsere Protagonistin Wendy, gespielt von Sydney Chandler, die nächste.
Freaking Nepo Babies!
Weißt du, wer ihr Vater ist?
Nee.
Kyle Chandler.
Ach, verrückt. Ja. Krass.
Die hat auch schon 10 Credits, hat schon einiges gemacht, was wir auch gesehen haben. Don't Worry Darling war sie dabei. Pistol, ach, ja, ne, diese Sex Pistols Serie, ja, über die Guest geguckt, gesprochen hat. Mhm. Sugar habe ich gesehen auf Apple TV Plus, da war sie auch in der durchgehenden Rolle dabei. Und die ist natürlich wunderschön, mhm, und spielt das tatsächlich ziemlich geil, weil das ist schon, die Rolle ist nicht ohne, ne? Weil wir haben hier also einen erwachsenen Körper mit dem Bewusstsein einer 10-Jährigen, die aber durch ihren Körper wahnsinnig schnell dazulernt und halt ein sehr viel fitterer Mensch ist als andere. Und das so zu spielen, dass du eigentlich im Kern immer noch das Kind bist mit diesen Werten und dann aber halt plötzlich super viel kannst, finde ich nicht ohne. So, und das wird ja bei den meisten anderen Figuren, wird es auch gerne mal so ein bisschen als Comic Relief bedient.
Naja, ne?
Weil das ist jetzt nämlich der andere Faktor, der für mich sehr neu war im Alien-Universum. Da, nicht nur, dass wir hier Kindern folgen in erwachsenen Körpern, sondern dass dadurch halt eben so Comedy-Momente entstehen oder es immer wieder Situationen gibt, wo das halt so ein bisschen lustig ist, ne? Ja. Dass die jetzt
lustig sein
so,
soll vielleicht.
Oder, ja, oder lustig sein soll, dass die halt so kindlich reagieren.
Ja. Ich hatte es so krass an die Haribo-Werbung erinnert, Alter.
Da, witzig, habe ich nicht einen Moment dran gedacht, aber da ist natürlich was dran, ja.
Also die kennen sie alle, ja, wo die Erwachsenen, die erste Werbung, die ich mir da bekannt war, im Pferdegatter stehen und sich dann die Haribos im Mund reinstopfen und mit kindlicher Stimme darüber fabulieren, wie toll Haribo ist.
Also ich habe mich wirklich gerade zu Beginn echt schwer damit getan.
Ich auch.
Also ich dachte nur so, boah, irgendwie, nee, Mann, das war am Anfang so krass Alien und dann hast du plötzlich auf der Erde diese Kinder und diese Momente und ich dann so, Digga,
ja,
was?
Alien und halt, für mich, ich dachte, boah, was ist das denn für eine Szene, Alter, wo dieses Raumschiff abstürzt über diesen einen hier Einsatztrupp, ja, die dann draußen auf so einer geilen Terrasse trainieren und die sehen da halt dieses Raumschiff anrasen kommen, Alter, und
ja,
keine paar Kilometer weiter
in die Stadt stürzt,
in so ein riesen Hochhaus rein stürzt, Alter. Gut, die Bilder von gestern in Hongkong, Alter, die sehen dann in der Realität sieht ja immer noch mal krasser aus, aber na, so kann man es vielleicht ansatzweise vergleichen.
Ja, das ist schon auf jeden Fall ziemlich krass gemacht, also da merkt man eben auch, dass die Serie nicht günstig war.
Voll.
Aber es ist halt für, weil man so auf Alien eingestimmt wurde am Anfang, war es für mich ein Tonalitätsbruch, wo ich wirklich erstmal kurz mit klarkommen musste. Und das kurz ging schon so 2-3 Episoden. Ja. Ging ja auch so?
Mir auch, weil die Dynamik halt auch dann deutlich ganz andere irgendwie war.
Ja, ja, eben. Also es ist die Tonalität ist halt plötzlich eine andere. Du bist nicht mehr in diesem Horrorfilm, sondern eben plötzlich ist es halt so eine Kindercomedy.
Ja, genau.
Und das ist ja halt auch das, was mich halt bei Skeleton Crew so gestört hat. Und deswegen hätte ich eigentlich erwartet, dass du dann da mehr mit anfangen konntest. Jetzt ist aber für mich trotzdem so, dass die Serie eine klare Empfehlung ist, weil die kriegen echt die Kurve. Und wenn man sich da als Alien-Fan mal mit angefreundet hat oder abgefunden, das reicht schon, weil die drehen dann schon nochmal ordentlich auf. Und das ist so stimmungsmäßig wirklich oft verflucht spannend. Mhm. Alter, als dieses Auge ausbricht, fuck me, ey. Sowieso dieses ganze, dieser ganze Raum, wo die Aliens eingesperrt haben, denkst du nur die ganze Zeit, bei jedem, der reingeht, so, oh, du bist so gefickt. Oh, Alter, du bist so gefickt.
Ja, man, gibt sicherlich
diese
auch
Pflanzen, ey, die sich da an der Decke runterhängen, so, wo du auch denkst, so, was kommt jetzt? Also, das ist schon krass, dass die es irgendwie schaffen, den Xenomorph so ein bisschen in die zweite Reihe zu rücken, ne? Also, da könnte man jetzt auch wieder kritisieren, inwiefern ist dann überhaupt noch eine Alien-Serie und so.
Ja, kommt ja immer wieder zwischendurch.
Ja, eben, also der findet schon statt und ich finde auch so, was die Beziehung von ihm und Wendy angeht, im weiteren Verlauf, so finde ich ziemlich cool auch den Ansatz.
Ja, mochte ich auch.
Also nochmal, was den Kanon angeht, ne, also Noah Hawley hat selber gesagt, dass hier die Ereignisse aus Prometheus und Alien Covenant größtenteils ignoriert werden. Ja. Deswegen, also falls sich da jetzt wieder jemand angesprochen fühlt bezüglich Zeit und Erde und sowas.
Schiss hat, weil Disney-Serie, also die ist schon auch zwischendurch ordentlich blutig. Die
schlägt
schon
auf jeden
in die
Fall
typische Alien-Kerbe
rein. Da sind auf jeden Fall ein paar auch richtig ekelhafte Momente dabei, eben, aber dafür ist primär das Auge zuständig.
Ja.
Oder ein paar von den anderen Viechen. Das ist auch seine POV dann immer, ne? Mit 1000 Ansichten. Ja, Timothy Oliphant müssen wir noch erwähnen.
Oh ja.
Weil der hier in bester Blade Runner-Manier, ey, also jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch eine Hommage. Aber ich habe auch gelesen, dass hier sowieso auch viele Blade Runner-Elemente verwendet wurden, weil die irgendwie, also weil für Ridley Scott spielt das ja auch im gleichen Universum. Und ich meine, also wie er einfach wie Rutger Hauer aussieht,
voll,
ist
Alter,
halt schon ziemlich geil. Aber für ihn echt mal eine andere Figur, ne? Weil sonst ist er schon immer auch so ein bisschen der Pretty Boy, auch schon mal Antagonist und so, aber halt immer eben so der smarte Typ. Und er ist jetzt hier einfach ein Android.
Ja.
Macht er gut. Und deswegen, es gab dann unterm Strich wirklich zu vieles, was ich wirklich geil fand, als dass ich die Serie jetzt doof finden könnte. Aber ich musste mich da wirklich fast schon mit Gewalt drauf einlassen, weil ich schon so in Episode 2, 3 war ich schon kurz so abgefuckt, dass ich dachte, Digga.
So, Alter, ja. Die wurde halt auch von einem Kumpel von uns so gehypt. Ey, Mr. Kung, geilste Serie. Gut, der übertreibt halt eh immer, deswegen stapel ich schon mal bei ihm ein bisschen tiefer, aber ja, ich meine, Alien, ja, da dachte ich, wie kannst du da nicht falsch machen? Ich mochte ja auch, ich hatte doch hier mal diese Kurzfilme, also mit Wettbewerb mitgebracht,
ach so,
wo
ja.
dann die animierten genau. Kurzfilme günstig realisiert wurden, ja, die fand ich ja auch cool.
Na, siehst du, ich fand zum Beispiel den letzten Alien ja echt schwierig.
Ging mir ja genauso.
Ach so.
Ich war total enttäuscht. Hm. Also ich habe dem 5 Punkte gegeben, ja, aber für mich war das halt...
Ja, ich war noch drunter, glaube ich, ja.
Ja, okay.
Also weil auch da, der Einstieg war so krass Alien-Vibe.
Ja.
Und spätestens als dann das eigentliche Monster auftaucht, dachte ich so, Leute, wollt ihr mich verarschen, was zur Hölle? Naja, ja, interessant, okay.
War enttäuschend.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier in einer ähnlichen Region gelandet sind.
Ja, hier gab es halt ein paar Leute, mit denen ich auch gut was anfangen konnte. Ja, Babu Cizay oder wie er sich ausspricht, den mag ich ja.
Der den Androiden auf dem Forschungsschiff gespielt hat. Ja.
Mhm. Oder hier Alex Lawser, den mag ich auch echt gerne.
Der den Bruder gespielt hat, genau. Ja. Der ist übrigens der Junge aus The End of the Fucking World.
Genau, die haben Nathalie und ich auch mal geguckt, die Serie, und fanden
das
echt
auch
cool.
Das war auch cool, ja. Ja, genau,
schon
weil
interessanter Cast.
Wendy hatte, als sie noch ein Mädchen war, eben einen Bruder, und die finden dann irgendwann wieder zusammen.
Mhm.
Ja. Naja, aber also gerade Sydney Chandler, Alter, bin ich gespannt, was die noch macht, so, weil, also zum einen wirklich wunderschön und zum anderen spielt die auch echt gut.
Na,
Bin sehr gespannt, was da noch kommt.
Wenn sie die Alien-Geräusche selber gemacht hat, dann umso mehr Respekt. Ja, mir ging es wirklich genauso. Relativ schnell so einen Hänger gehabt und dann doch irgendwie ein bisschen durchgekämpft und dann...
Man wird schon belohnt am Ende.
Ja,
ne?
Voll. Also, die kriegt da ordentlich nochmal die Kurve, die Serie, zum Glück.
Auch wenn man jetzt, was so das Ende der ersten Staffel angeht, natürlich ein bisschen protestieren könnte. Ne? Also man wird halt schon mit sehr vielen offenen Sachen zurückgelassen. Das kann natürlich nicht so stehen bleiben, aber ich finde es schöner, wenn die Serien so produzieren, dass die Staffel an sich auch irgendwie einen Bogen hat, der dann abgeschlossen ist, und da sind wir weit entfernt von. Mhm. Ja. Ich musste so lachen, als das Auge dann irgendwann ich will es nicht genauer definieren, aber gegen Ende wird da ja auch wieder was übernommen.
Mhm.
Und das fand ich so lustig, Alter. So wirklich gelacht, ey. Aber im Positiven, also es, aber eben, ich habe da Dinge durchlebt, die ich halt sonst so von Alien nicht kannte, und das war am Anfang ein bisschen neu.
Mhm.
Aber eben, das muss man denen lassen, sie haben halt schon auch was neu gemacht damit, ob das jetzt jedermanns Sache ist, das müsst ihr halt selber rausfinden. Die Kritik jedenfalls, die feiert die Serie aufs Härteste, Alter.
Mhm,
das ist so krass, ne? Also bei Metascore kriegt die Serie wirklich von vielen Media Outlets eine 100.
Wow.
Knallhart.
Ah.
So, Empire und Co. vergeben eine 100 und schreiben, das ist Andor for Alien. Und das finde ich einen interessanten Ansatz, ne? Zu sagen, das ist wie Andor oder Andor, weil wir hier irgendwie tiefer gehen in die Materie und Sachen aufrollen, die bisher keine Rolle gespielt haben. Weil das fand ich zum Beispiel eben in der zweiten Staffel Andor auch, oder die letzte war doch die zweite, ne?
Ja, genau, gibt nur die beiden.
Ja, eben. Fand ich auch interessant, dass das plötzlich so politisch wurde.
Mhm.
Ne, weil das ist schon auch eine Facette, die hast du halt sonst immer nur so in ihren Grundpfeilern kaufen müssen, aber so, was das für einzelne Leute bedeutet und so, das wurde eher erst so bei Andor mal thematisiert.
Ja.
Und hier kriegt man halt schon eben auch so ein bisschen was aufgedröselt, wo man sich vielleicht nie gefragt hat, was ist eigentlich damit, aber ist interessant, auf jeden Fall.
Der Vergleich trifft ja auch einfach schon das Design halt, ja. Bei Andor fand ich es ja auch so mega, dass die ja wirklich auch bei den Details drauf geachtet haben, dass es von der Optik her passt.
Ja, dass das zu der Zeit, die da erzählt wird,
genau,
passt. Ja, und das haben
ja wirklich
die hier
nahtlos,
auch wirklich hinbekommen.
Kannst ja wirklich nahtlos dann Episode 4 bis 6 dir wieder dann reinziehen.
Und hier halt auch, ne? Also du kannst die Szenen im Raumschiff kannst du problemlos neben Alien halten und siehst da keinen großen Unterschied. Ja, es ist geil gemacht, dass die sich eben auch bildsprachlich ein bisschen daran orientiert haben und so. Ist echt cool, ja. Ja, aber eben, also maßlose Begeisterung, deswegen komme ich jetzt mal zu den Punkten, die sind schon echt beeindruckend. Auf IMDb geht's noch mit einer 7,2, stimmt das?
Hast du das gerade? Ja, 7,2.
Ja, okay. Der Metascore ist bei 85, Alter.
Boah, das ist echt hart, Alter.
Was ich spannend finde, ich habe mir da nämlich auch mal den User-Score zu rausgeschrieben, wie vorhin auch. Der User-Score wiederum ist bei 5,1 von 10. Also deswegen so die Fachpresse, die flippt hier aus und vergeben reihenweise 100 von 100. Das Publikum sieht das einen Tick anders. Mhm. Und das ist schon irgendwie spannend, finde ich, dass da so eine große Diskrepanz gibt. Mhm. Ja, also ich war unterm Strich wirklich gut unterhalten und empfehle die auf jeden Fall. Also das sollte man schon gesehen haben, wenn man Alien-Fan ist, würde ich sagen.
Ja, unterschreibe ich dir.
So, dann darfst du jetzt raten.
8 Punkte.
Nicht ganz, 7,5.
Okay. Einen halben Punkt hier verloren, gibt's da nicht.
Ach so, stimmt. Ja, scheiße. Jetzt hast du das Ding natürlich verbaut. Mit einem halben miesen, ja. Ach, Dave, es hätte so schön sein können.
Echt, ey, Mann.
Du bist demnach bei 8?
Boah, ich hab die noch nicht. Bei mir, ich schwank, würde auch zwischen den beiden schwanken. Ich hatte
ja, ich habe schon auch kurz überlegt, die 8 zu vergeben, aber irgendwie dachte ich halt, das ist schon, also bei 8 Episoden hatte ich so bei 2, 3 echt so ein bisschen Bedenken und dann wäre 8 schon wirklich gut.
Mhm.
Aber es gibt sensationelle Momente. Ja. Also, wie gesagt, jetzt alles, was da in dieser Kammer stattfindet, wo sie die Aliens aufbewahren, ist super spannend.
Mhm. Ja, wahrscheinlich liege ich auch bei 7,5 eher als bei 8.
Okay. Ja, schön. Dann haben wir Alien Earth durch. Bin ich mal gespannt. Da dürft ihr auf jeden Fall auch mal Feedback geben, weil die haben ja da draußen wahrscheinlich wirklich einige auch gesehen. Die war schon, da gab es schon Hype, ne?
Mhm.
Hast du auch mitbekommen.
Ja. Ja, ja klar. Ist schon ein großes Ding.
Ja, ja. Deswegen gucken sich das auch viele an. Und das, also, dass das so teuer war, also hätte ich nicht gedacht. Ich habe auch nie drüber nachgedacht. Mhm. Ich dachte schon, es sieht fett aus. Aber das hat halt echt einen Arsch voll Geld gekostet, Alter.
Das ist echt krass, wie viel Disney da reinpumpt.
Naja. Aber da siehst du mal auch, was das Franchise wert ist, ne? Also was da alles mit dranhängt.
Ja, Tron haben sie jetzt wahrscheinlich aufgegeben.
War das war ein Flop, der letzte Film,
ja,
ne?
Ja, ist voll.
Okay.
Ich habe die aktuellen Zahlen nicht auf dem Schirm, aber...
Weißt du noch, wie teuer der war?
Nee, habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, aber sah teuer aus. Okay, ja, das habe ich leider nicht ins IMAX geschafft, als der lief. Da hatte ich eigentlich schon Bock drauf, weil das sah schon bildgewaltig aus.
Optisch kann man den auch machen. Ich habe mal schnell aufgerufen. 180 Millionen geschätzt.
Hat er gekostet, okay.
Bisher steht er bei 142.
Oh wow, so schlecht gleich. Mhm. Uff.
Ja, da wird auch nicht mehr viel reinkommen.
Nee, das Thema ist durch. Oh krass.
Ja, Mann.
Oh Leute, ey, es ist ja beim besten Willen nicht so, als würde ihr nur bei guten Filmen ins Kino gehen. Geht doch ins Kino, ey, was geht ab? Ja, sie machen es einem immer schwerer, ne? Also zum einen wird Kino teurer und dann kriegt man natürlich permanent halt auch ganz easy die Alternative, du kannst auch auf der Couch sitzen bleiben und dir im Stream was angucken.
Man, der Film wurde ja auch in unserer Bastardaufnahme echt abgewatscht.
Ah ja? Aber du hast ihn ja zwangsläufig im Kino gesehen.
Ja.
Bisschen beneide ich dich. Weil es sieht schon nach einem Film aus, den man halt im Kino sehen sollte.
Ja, ich wissen ja vielleicht ein paar. Ich bin ja auch echt ein 3D-Fan immer noch.
Ach stimmt, der und kam sogar im IMAX 3D.
Genau, ne? Er lief im 3D im Kino und bin da Disney auch einfach dankbar, dass sie diese Technik auch immer noch hochhalten.
Ach, die bringen dann noch die Scheibe in 3D raus oder was?
Da mal schauen. Da mal gucken, da gibt es viel Nachholbedarf. Disney war halt die letzte Firma, die noch in 3D dann auch die Filme auf Scheibe rausgebracht hatte.
Mhm.
James Cameron hatte sich dann für Avatar Way of Water durchgesetzt.
Naja, das war dann, also musst du ja auch machen, Alter. Ja, das ist was ein Käse, das nicht zu machen.
Ja, vielleicht, also bei mir greift's, ja. Hängt da auch ein bisschen kaufmännisches Geschick dahinter. Das Ding ist, die 4K-Spezifikation, die UHD-Spezifikation hat ja vorgesehen auch 3D-Fähigkeit. Bloß wurde es halt nie auf Scheibe umgesetzt. So, muss ich entscheiden. Entweder 3D und dann halt, ja, 1080p.
Also, aber irgendwo ist da doch ein Problem einfach mit dem, mit den Netzwerken oder so, weil ich hatte neulich davon, ja, mit einer Freundin von mir, die ist bei Warner, mhm, für ganz vieles im Verkauf zuständig so, und die hat mir eben erzählt, dass die jetzt halt auch viele Hip-Hop-Alben aus den 90ern einfach re-releasen als, ja, Vinyl.
Ja, okay.
Wo ich sofort dachte, okay, das kann sich doch nicht lohnen. Ne? Mhm. So, wenn die sagt, hey, wir pressen da halt irgendwie, wenn einer, mhm, kommt und sagt, ich nehme 1000 Stück und bunker die so, mhm, weil halt Online-Shop und hast du nicht gesehen. Und die sagt, das Herstellen ist nicht groß aufwendig und, ja, rechnet sich easy. Ja, so, cool. Auch wenn das nur so ein Prestige- ja, Charakter hat, ja, ne? Aber so könnten die doch dann eben auch bestimmte Blu-rays produzieren.
Ich hoffe, dass es noch kommt. Ich glaube, der TV-Markt, also hier der Fernsehkaufmarkt, ist halt weitestgehend 3D tot. Mhm. Ja, weil gut, ich hatte mal gelesen, die Herstellung von diesen 3D-fähigen Panels ist halt ziemlich teuer. Mhm. Da war die Marge nicht groß für, ja, die typischen Hersteller. Hey. Im Gegensatz zu 4K. So, da, ja, die konnten, ja, günstig produzieren, mhm, und dann wurde das halt auf den Markt gehauen. Keine Ahnung, dann gab es eben auch im Kino anscheinend diesen Abwärtstrend für, mhm, 3D, und dann wurde nicht darauf gesetzt, das beides zu kombinieren, aus meiner Sicht.
Ich, ja, aber ich meine nur für so, ja, eine kleine Community, deswegen meine ich, total, dass da läuft mit dem Netzwerken was schief.
Richtig.
Weil für so in so einer kleinen Stückzahl, ja, müsste das ja für Leute wie dich trotzdem machbar sein.
Und da gibt es ja auch jetzt zum Glück seit gar nicht so langer Zeit, vielleicht seit einem Jahr, nicht ganz, Turbine ist so ein deutscher Filmvertrieb.
Mhm. Kenn ich.
Die haben echt ordentlich Lizenzen, viel von Universal eingekauft, um eben 3D-Filme der letzten Jahre auch auf Scheibe rauszubringen. Ach. Dann komplett ohne Bonusmaterial, mir scheißegal.
Ja.
Ja, ich habe ja dann jede andere Scheibe schon in der Sammlung gehabt, mhm, und da habe ich mir dann die bis dato verfügbaren Dinger gekauft.
Okay,
ja,
wie cool.
Auch hier den Super Mario Film zum Beispiel, ja, auch kam vorher nicht auf in 3D. Der lief im 3D im Kino.
Ja, eben.
Den haben,
ja,
wir mal so rausgeballert. Die haben halt noch keine Disney-Lizenz, so ich, ah, vermute, es wird natürlich, das ist ein Riesenthema, ja.
Ja, klar. Ja, eben, sowas wie MGM, den Katalog von MGM oder Disney, ja, oder so, dann musst du halt erstmal dann auch rankommen.
Voll,
aber wie cool, siehst du, also die Deutschen wieder, ja, machen es möglich hier.
In Germany they call threesomes Uberbangs.
Was Disney allerdings macht, ist total verrückt, oder? Die Marvel-Filme auch bis zuletzt in Japan in 3D-Scheibe zu releasen. Kosten so? Schweinegeld.
Aber nur dort, oder was?
Nur dort.
Ah,
nicht, okay, mal in den USA, Alter. Richtig,
das heißt,
verrückt.
Du musst dir dann Japan-Import bestellen.
Richtig, Alter. Wo man dann locker, dann sind die Dinge oft
Porto
ausverkauft.
Teurer als
du dann
der Film.
Bei 100 Euro für so einen Film. Weißt du, deswegen habe ich...
Wow.
Ja, Mann. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass Disney da irgendwann, ne, auch nochmal sagt, okay, komm. Wir sehen hier wirklich noch mal eine Marktlücke. Dann ballern wir die mal raus.
Siehst du, läuft.
Constructive Criticism, I like it.
Können Sie sich mal ein bisschen zu Herzen nehmen, das,
ja,
Ding.
Ja, Mann.
Ja, cool.
Mhm.
So, noch kurze Exkursion in das übliche Blu-ray-Thema. Aber ansonsten
schön
sind wir.
Schön abgeschweift, genau.
Ja, also egal. Also unsere Filme haben wir durch. Ansonsten sind wir von meiner Seite aus auch durch. Ich,
ja,
glaube, meine Stimme bzw. meine Nase ist mittlerweile so voll, dass das sich stimmlich auch entsprechend abzeichnet.
Hörst du noch gut an?
Also, wenn du nicht noch einen Monolog halten willst, dann bin ich raus.
Ich bin dann auch raus. Muss nicht sein.
Wie, jetzt hast du nichts vorbereitet, Alter. Das wäre dein Moment gewesen, Alter. So, Dave,
ja,
time to shine.
Ja,
aber nee.
Ja, das ist schon, ja. Du, wir hatten ja
nicht.
Montag, und es war vor 3 Tagen, 2 Folgen Bastarde hintereinander aufgenommen und
bisschen leer.
Die wirken noch ein bisschen nach.
Ah, okay. Ja. Da, also da verausgabst du dich dann so, ja?
Und das heute nochmal schnell das Teaser-Video produziert, ja? Was
ach,
dann
das auch
die,
noch?
Ja, ja, ja. Mhm. Das, da ging Energie drauf.
Siehste?
Hast du zufällig
dieses Zeitdruck
reingezogen?
Haben? Nee.
Okay.
Ich war ja noch mit anderen Videos
schon
beschäftigt.
Die habe ich auch gefeiert.
Okay, ja,
musst du
ja
nicht lachen. Also, wenn du eine Minute hast,
ja,
dann
klickst
du rein. Sieht natürlich nicht so professionell aus, wie die du in letzter Zeit gemacht hast. Aber
naja, abwarten. Gucken wir mal, wie wir das rausbringen. Aber ja, wir probieren gerade immer wieder so ein bisschen andere Dinge aus. Und deswegen, ja, wobei nicht wirklich deswegen, ist eher so ein Termin-Ding, ne, dass wir dann heute auch mal so eine verhältnismäßig überschaubare Episode gemacht haben.
Genau. Aber ihr dürft gespannt bleiben.
Ja, ja, eben. Zumal du hast gerade gesagt, ihr habt schon wieder 2 Folgen vorproduziert. Das kommt ja auch bald.
Ja.
Und oder das eine kam schon, ne? Also wie ich habe da wie
genau, die eine kam Überblick. Letzte Woche.
Ja. Und die andere dann zwangsläufig nächste Woche. Oder? Unsere, weil wir sind jetzt hier
Woche,
freitags.
Richtig. Ja. Ja, genau. Die andere dann nächste Woche. Ja.
Ja.
Jawohl.
Wir sind jetzt quasi der Bastard-Ersatz hier.
Also, wenn ihr schon immer wissen wollt, wie so Rocker- und Biker-Filme sind.
Das war das Thema, ja? Mhm. Nächste Woche. Okay. Rocker- und Biker-Filme. Ihr habt aber auch immer Themen.
Ey, ich sag's dir.
Wobei, da gibt's viele, ne? So Rocker- und Biker-Filme.
Richtig verrückt. Also.
Habt ihr den aus Hamburg, also hier,
Nee, Rocker? Haben wir so ein Ego-Ding.
Von Hamburg, so.
Ja, ja. Lohnt sich noch. Da gibt's so viele Filme. Vielleicht nehmen wir nochmal eine zweite Episode dazu auf, weil da viel natürlich übrig ist.
Ja, vor allem, wo fängt man da an und wo hört man auf? Also, gehört Easy Rider schon dazu oder ist das?
Für mich war Easy Rider eigentlich dann so das Thema, weil das ja so die Koryphäe der Rocker- und Biker-Filme ist. Und ich muss sagen, ich kannte sonst auch viel, also es hatte damit angefangen, mir kam irgendwie so eine Rocker- und Biker-Volume von einem deutschen Filmvertrieb in die Hand, wo so trashige 60er, 70er Filme drauf sind.
Okay.
10 Volumes wurden rausgebracht mit in Summe 24 Filmen.
Okay.
Schon mal eine Menge Holz.
Ja.
Da haben wir dann auch 2 Filme von rezensiert, die da in dieser Edition rausgekommen sind.
Aha.
Dann hatten wir Umfeldrecherche betrieben, wie wir es mittlerweile ja häufig machen, damit wir eine Basis haben, um zu gucken, wegen Ausgewogenheit und so weiter.
Ach.
Oder potenzieller Ausgewogenheit. Ey, das ist wirklich verrückt, Alter. Gut, da kamen dann natürlich auch solche Filme rein wie Born to be Wild. Ich habe vergessen, wie der im Original heißt, mit John Travolta und Tim Allen zum Beispiel.
Oh Gott. Das klingt vielversprechend.
Ja. Ist eigentlich auch so ein Rocker- und Biker-Film im weiteren Sinne.
Echt?
Also, aber eben auch.
Ach, fuck, ich weiß wieder. Pass auf. Irgendwas mit Hawks hieß der.
Oh ja, genau.
Wild Hawks.
Wild Hawks, ja, danke schön.
Digga, da war ich auf der Premiere, die wir hier gemacht haben. So, oh fuck. Aber der war gar nicht. Also, es ist halt wirklich eine von den billigen Comedies. So.
Ja.
Ich glaube, ich konnte damit leben. Aber ich will den nicht nochmal sehen.
Der hat schon ein paar Momente, wo man lachen kann. Ja, ich hatte auch vor kurzem halt Bike Riders gesehen, erstmalig. Mit Tom Hardy und jetzt komme ich schon wieder nicht auf den Namen, der hier Elvis gespielt hat.
Ach so, ja, jetzt Frankenstein.
Ja.
Elordi. Jacob Elordi.
Nee, dann meine ich einen anderen.
Austin Butler?
Austin Butler meine ich, genau, dankeschön.
Ach so, ja, den haben wir im Kino gesehen, den haben wir ja schon besprochen. Bike Riders meinst du, ne, hast du gesagt?
Ja, ja. Genau, ja.
Wie fandst du den?
Ich mochte den.
Mhm.
Du nicht?
Doch. So, also, okay, ne? Also das war jetzt kein Bombenfilm, aber
kein Easy Rider.
Austin Butler ist schon,
Der
hat zu Recht die Karriere, finde ich, ist schon ein smarter Typ.
Bin ja auch mittlerweile großer Fan von ihr, Mann, Alter, Jodie Comer, heißt die so? Jodie Comer?
Comer, ja.
Ja, die mag ich sehr.
Mhm.
Auch da in dem Film hat die wieder YouTube gespielt.
Jodie, meine ich, Jodie Comer, ne?
Ja, Jodie Comer.
Ja. Okay, gut,
ja gut,
das dann nächste Woche bei den Bastarden. Unbedingt reinhören. Von unserer Seite war's das ansonsten.
Peace.
Danke, dass du da warst, Dave.
Danke auch.
Bis bald.
Ciao.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.